Moin, hier ist Bocki. Kurzer Hinweis, hier gibt's jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Interview mit Christina Vogel. Den Podcast in voller Länge kannst du im exklusiven Feed Red Race Studio anhören. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo als Supporter, Ultra oder Member. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und alles Weitere ist selbsterklärend. Geht super easy, super schnell und wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
Du hörst Red Race Studio. Viel Spaß mit dem neuen Interview.
Ich war in Berlin. Da durfte ich Christina Vogel zum Interview treffen und ich sag, wie es ist, verdammt war ich nervös. Wirklich wahr, bisher war ich vor einer Aufnahme noch nie so richtig aufgeregt, aber dieses Mal war das so. Ich glaube, das lag daran, dass ich mich im Vorfeld so viel wie noch nie mit einem Gast beschäftigt habe und deswegen schon so ein bisschen geahnt habe, was für eine krasse Person ich da eigentlich treffe. Also Christina Vogel, 17-fache Weltmeisterin, zweimal Olympiagold. Damit ist sie nicht nur die erfolgreichste Sportlerin Deutschlands, sondern auch nach wie vor die beste Bahnradfahrerin der Welt. So eine Karriere macht natürlich was mit einem und allein deswegen hätten wir schon unendlich viel Redestoff gehabt. Aber zu Christinas Geschichte gehört auch, dass sie seit einem Trainingsunfall 2018 mit Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzt und sich seitdem noch ganz anderen Themen widmet als nur Leistungssport. Ich habe sehr, sehr viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt, mehr als sonst, weil Christina ihre Story schon in echt vielen Interviews im Podcast erzählt hat und ich nicht wollte, dass sich unser Gespräch da einfach nur einreiht, sondern hier und da vielleicht ein bisschen weitergeht. Und ich hoffe wirklich, dass das in den fast 2 Stunden, in denen wir uns unterhalten haben, auch gelungen ist. Jetzt geht's los, viel Spaß, hier kommt das Interview mit Christina Vogel. Was würdest du sagen, war der bedeutendste Moment deiner Karriere als Profisportlerin?
Also man müsste natürlich immer sagen, jetzt sind die Olympiasiege, weil das natürlich unfassbar tolle und glitzernde Momente waren. Gleich im Atemzug waren es natürlich auch so 1-2 Niederlagen halt auch. Ich glaube so, das krasseste, das schönste war 2014, werde ich das allererste Mal dreifache Weltmeisterin und auch Weltmeisterin in Einzeldisziplinen Sprint und Keirin, was so ein großer Traum für mich war. Und es ist da so besonders, weil 2013, im Jahr vorher, werde ich zwar mit der Miriam Mellem Sieger im Teamsprint, was natürlich fantastisch war, ich aber immer im Einzel auch so erfolgreich sein wollte und halt da nur Silber gewinnen, in Anführungsstrichen. Was natürlich auch krass ist, wenn der WM, wie gesagt, rückblickend.
Was wir gerade hatten, ja.
Genau, rückblickend. Damals war es halt der größte Verlust überhaupt. Bescheuert. Aber die Silbermedaille tat so weh, weil ich da taktisch ein bisschen gepatzt habe und das Gefühl hatte, dass ich mental, also physisch noch nicht bereit war für was Großes und dachte, es kann nicht wahr sein, Alter. Warum gebe ich jetzt hier das Heft aus der Hand und lass irgendwie jemand anderen über meine Taktik irgendwie so ein bisschen entscheiden, sage ich mal. Und deswegen verliere ich halt auch. Und es war also schon sehr, sehr schmerzhaft, da auch im Podium zu stehen und dann sich halt zu gratulieren. Das gehört einfach dazu, gehört auch dazu. Ist ja auch Respekt der Siegerin gegenüber, ne? So, genau, aber klar ist der Moment.
Das eine mit dem anderen auch nichts zu tun. Man kann ja Respekt vor jemand anderem haben und sich trotzdem selber unzufrieden sein.
Genau, so. Und sitzt du dann da, freust dich auf der einen Seite für die andere, weil natürlich auch nette, super Sportlerin war, auf der anderen Seite hast du die Tränen im Auge und denkst so, ja, scheiße. Da hätten wir auch gut gestanden da oben, ne? da dann rauszukommen, ist ja später halt dann so zurückzukommen und zu sagen, okay, ich gewinne hier gleich 2-mal Gold in einer Disziplin halt auch noch. Das war ganz, ganz toll, fantastisch. Ist nach wie vor auch immer noch komisch, wenn jemand sagt, kommt die 2-Olympiasiege und 17-fache Weltmeisterin. Ich war gestern auf dem Geburtstag von einer Freundin von mir und die hat so ganz viele wunderbare, tolle Frauen eingeladen, die sie im Jahr so inspiriert hat. Ne? Und da waren so viele Bossies und CEOs und ich weiß gar nicht. Also krasse Frauen, wirklich krasse Frauen. Und denke halt so, okay, jetzt bin halt ich da. Was habe ich denn hier zu suchen da überhaupt auch, ne? Und ich strubbel lange drum rum, zu sagen, wie erfolgreich ich war. Was bescheuert ist, ne?
Warum?
So, weil ich kann dir das nicht sagen, weil es mir auf eine Art und Weise auch was peinlich ist, dass ich so erfolgreich war. Das ist dumm. Es ist dumm. Ich weiß. So, man ist aber auch menschlich. Und irgendwie wollte ich so krass erfolgreich sein und freue mich auch über alle Dinge, die ich auch alle erreicht habe. Man, ich bin zweifache Buchautorin auch zum Beispiel. Weißt du, so ist total krass. Ja. Aber andererseits, wenn es um mich dann geht, dann, ja, ich habe meinen Sport gemacht.
Echt?
So, ich habe halt mal Sport gemacht.
Und, also, das finde ich jetzt natürlich interessant, warum das dir so unangenehm ist. Weil eigentlich, das war ja dein Traum. Du wolltest das erreichen und das. Ich glaube, man kann sich auch nicht davon freimachen, dass man das ja auch erreichen will, um Anerkennung zu erfahren. Dass Leute von außen sagen, ey, natürlich, wow, du Weltmeisterin, Olympiasiegerin, krass. Dann hat man das und jetzt könntest du das ja nutzen. Jetzt könntest du sagen, ey, hier bin ich, Olympiasiegerin. Und gar nicht im Sinne von ein arrogantes Auftreten an den Tag zu legen und irgendwie dadurch dann unsympathisch zu werden, sondern einfach sozusagen, ich habe zweimal die Olympischen Spiele gewonnen und ich war 17 Mal Weltmeisterin und sowas.
Aber es ist ja auch das, weil ich so Angst habe oder Angst hatte, immer arrogant zu wirken, mit dem, was ich sage, was ich auch kann, dass ich dann lieber Understatement so war, was natürlich auch irgendwie ein Fehler ist, ne? Aber
wie kann man das denn sympathisch rüberbringen? Komm, wir überlegen mal, wie kann man
ja, ne? Weiß ich nicht.
Wäre ja schön, wenn du das kannst. Also wenn du jetzt so eine Runde hast, wie so ein Geburtstag, und du kannst das dann auch deswegen nochmal mehr genießen und eben nicht sagen, oh, das ist jetzt unangenehm, was mache ich hier eigentlich? So, das muss doch eine sympathische Art und Weise geben, zu sagen, ich war mal super erfolgreich in der und der Sportart.
Nie richtig zu fühlen und nie zu Hause zu fühlen, ist, glaube ich, auch, was man, glaube ich, nachvollziehen kann, dass es nicht so cool ist und auch eine super, super Schwierigkeit einfach auch macht. Und von daher kriegt man dieses Gefühl, ankommen zu wollen, zu müssen und was dafür zu tun, irgendwie hier gehörig zu sein, ist ja das, was einfach auch zur DNA von meiner Mama gehört und auch das ja auch mir irgendwie mitgegeben worden ist dann.
Im Umkehrschluss würdest du sagen, ab wann wusstest du, wohin du gehörst?
Weiß man das so richtig? Weiß ich das bis heute? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also, Gott, das ist ein gut. Oh Gott, was für eine Frage das ist, ey. die ist so unfassbar tiefgründig aus so vielen, vielen Sachen. Weil für mich das Zugehörig nicht ein Ort ist, sondern eher so ein Gefühl ist.
Hast du dich schon mal gefragt, wieso ich?
Nie. Oder damals nicht. Ich hatte ja 2009 schon mal einen Unfall, da hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen und ich bin in die letzte Seitenscheibe reingeflogen, des kleinen Busses, habe mir damals schon die Brustwirbelsäule gebrochen, wäre da schon fast querschnittsgelähmt gewesen und habe auch Zähne und Co. Also ich hatte auch schon ordentlich geknallt damals. Und da habe ich schon mir die Frage gestellt, warum ich? Und hatte dann damals auch eine Mentaltrainerin, mit der ich einfach da schon gelernt habe, dass diese Fragen, warum ich, weshalb, wieso, an diesem Ort, in dieser Zeit, auf diese Frage gibt es einfach keine Antwort. Ne? Es ist ja genauso wie, ich habe an dem Tag fürs Haare keine Minute länger gebraucht und das wäre die Minute gewesen, die ich hätte am Auto vorbeifahren können noch zum Beispiel. Also das ist dumm. Das ist absolut irrational und dumm. Und ich bin da bei sowas ein sehr, sehr objektiver, sehr rationaler Mensch und habe deswegen auch gelernt, es gibt auch Fragen, keine Antwort, auch wenn ich verstehe, dass man die sich stellt, weil natürlich in Trauer und oder Wut oder natürlich auch im Schock über das, was einem passiert ist, natürlich auch sowas kommen kann. Man fragt, warum habe ich das überhaupt verdient? Ich dachte, ich bin mal ein guter Mensch, also warum habe ich so viel Leid auch verdient? Ich verstehe das. Auf der anderen Seite weiß immer auch auf diese Antwort, also diese Fragen ja gar keine Antwort gibt. Man kann es einfach nicht beantworten, so wirklich. Stelle ich mir die einfach auch gar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die mich halt im Hier und Jetzt festhält und eher mehr traurig macht, als mir den Blick nach vorne gibt.
Mhm. Ist ja eine schöne Antwort, die du darauf geben kannst, dass es so ist.
Was auch nicht immer leicht ist, ne? Also das klingt zwar so einfach, aber in der Realität, dass wenn man es jetzt auf jeden, der diesen Podcast gerade hört, auch stellt, diese Frage sich nicht zu stellen, natürlich auch dann doch wieder super schwer ist. Also man ist es leicht zu verstehen, aber das wirklich auch zu umzusetzen, kann natürlich auch unfassbar schwer sein.
Vielleicht eine ganz bescheuerte Frage und du kannst auch sagen, dass die Frage total dämlich ist. Was war das Gute an dem Unfall für dich?
Aus dem Hamsterrad auszubrechen und sich zum ersten Mal wieder frei zu fühlen. Ich weiß noch, dass ich dann im Krankenhaus lag, in der Notaufnahme in Cottbus. Also ich bin ja im Cottbus auf der Radbahn verunglückt. Dann hat mich dann ins Krankenhaus gebracht und war schnell klar, dass dieses Krankenhaus nicht das Richtige für mich ist, weil die Schwere meiner Verletzungen, die ich auch hatte, nicht der operative war im Sinne von, die hatten nicht das richtige Besteck, Operationsbesteck, und es war klar, verdammt, wo machen wir das jetzt, bringen wir es hin, wie auch weg, also wie auch immer. Es war klar, man muss was machen. In der Zeit ist mein Partner oder mein jetziger Verlobter von Erfurt nach Cottbus gefahren und hat mich in diesem Aufwachraum, ich habe den nicht so richtig im Kopf, weil ich auch vier Augen zu hatte und so, er kam dann zu mir, hat gesagt, er ist da, und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, war, ich höre auf. Die Kraft zurückzukommen habe ich nicht mehr. Ich höre auf. Also ich habe am Bett selber, ohne zu wissen, was wirklich die Diagnose von mir ist, wusste ich, dass egal was passiert, dass ich nicht die Kraft mehr haben werde, aufgrund auch von diesem ganzen Mental, was auch dazu auch noch kam, wieder zur Leistungssport zu gehen. Also ich habe ihn an der Sekunde selber gesagt, du was, das ist jetzt hier mein Rückzug im Leistungssport, ich kann nicht mehr. Und das klingt so krass, war aber in der Sekunde war es auch befreiend für mich, weil ich wusste, er zählt irgendwie andere Dinge. Und dann so fast forward, ein paar Tage, Not-OP und wie auch immer, oder Not-OPs, waren ja eine sehr, 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 sehr harte Zeit, wo es so 50-50 stand, ob ich überlebe oder ob ich sterbe, am Ende tatsächlich auch, hat es mir jetzt den Blick gegeben, den ich jetzt gerade habe, mal von Weitem auf meine Sportkarriere zu gucken. Ne? Dieses Stolzsein, Reflektieren, es war eine kranke Zeit. Ich habe jeden Kontinent in meinem Reisepass. Ne? Ich habe unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Ich habe das machen dürfen, wo ich auch krass erfolgreich drin war, was auch nicht jeder so ist, das Privileg zu haben, dass man was gefunden hat, was man toll findet, aber auch noch so krass erfolgreich zu sein. Ne? Also hallo an alle meine Konkurrenz da, sorry. Ne? Also es ist ein unfassbar krasses Privileg, was ich 18 Jahre lang genießen durfte, wo nicht so viele so unfassbar viel Glück hatten, wie ich auch hatte. Und all das, dieses ich fühle mich zum ersten Mal frei, das hat mir mein Unfall gegeben. Ich hätte das ohne den nicht gehabt. Ich habe früher immer eine sogenannte Wettkampfüberraschung verteilt. Das hat mich auch schon viel Geld gekostet. Vor Wettkämpfen, also ab Weltcup, EM und WM und Olympische Spiele natürlich auch, da gab es was Größeres noch, bin ich zumindest immer in den nächsten Supermarkt gegangen und habe für alle im Team ein Ü-Ei geholt. Mhm. Weil ich immer sage, vom Bauch ins Herz, weil man sich freut, und dann halt in die Beine, damit es halt auch dann schnell, so schnell fahren auch. Also habe ich für jeden im Team, ich abends im Wettkampf dann immer rumgerannt, also im ersten Wettkampf dann immer rumgerannt, habe bei jedem klopft und habe denen dann das Ü-Ei gegeben, was dann immer lange gedauert hat, weil man geschneckt hat da mit jedem so. Ich bin immer spät ins Bett, vor den Tag so. Hast ja Besprechung und Co. Also, ne, der Ort fing der Abend eh schon spät an. Und genau, jedem ein Ü-Ei verteilt. Geil. Und zu den Spielen gab es dann so ein bisschen mehr und auch teilweise auch manchmal selbst personalisierte Sachen oder sowas auch. Also ich habe für Geschenke schon viel Geld in meinem Leben ausgegeben, tatsächlich auch.
Weil, hast du das für dich gemacht oder für die gute Stimmung bei allen, die dann wichtig für dich war?
Beides. Also für mich natürlich auch, weil ich das gerne mochte. Und natürlich will man auch gemocht werden, so. Aha. Klar. Für mich war es aber eher so das größere Why, was ich gemacht habe, natürlich auch so das gute Stimmung, nochmal eine Ablenkung, dass man was für sich hat, für sich freut. Vielleicht auch mal diese Abend der Vorbereitung so ein bisschen unterbricht, im Sinne von, jetzt bin ich gerade mal abgelenkt und mach mir keine große Fragezeichen in die Decke oder sowas auch, und hat einfach nochmal eine gute 10 Minuten und freut sich über so eine, über UI freut sich doch jeder, oder?
Voll, ja, richtig, also die Geste.
Genau,
so,
Schoki, was drin, man ärgert sich halt, was drin ist, weil ein Nachbar im Zimmer hat was Cooleres und so, was zusammenbauen, wie auch immer, also ein UI ist was Tolles, also so Kinderüberraschungs-UI habe ich voll gerne verteilt.
Das war in den Magen, ins Herz.
Vom Bauch ins Herz, in die Beine. Ja.
Schön.
Gut, ne?
Guck, und schon hat sich dieses Freundebuch gelohnt, weil sonst wäre diese Anekdote nie gekommen.
Das stimmt. Ja. Das hat noch nie erzählt, glaube ich, offiziell. Das wissen nur die es wissen.
Dabei waren.
Ja. So, ne? Verrückt. Verrückt. Wenn ich gerade die Welt rette, ja, ne, das mache ich sehr gerne, mache ich besonders gerne Hobbys. Ich habe keine Hobbys, ey. Mein Leben ist mein Hobby.
Ja, du hast ja auch keine Langeweile.
Das stimmt. Darf ich schreiben, mein Leben ist mein Hobby?
Ja, klar, ist auch schön.
Ich schreibe, mein Leben ist mein Hobby quasi.
Also besser wird es dann ja wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, besser wird es nicht, nee.
Hier war's das für heute. Das Interview in voller Länge findest du im exklusiven Feed Red Race Studio. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und es könnte nicht einfacher sein, den Kanal bei Spotify, Apple Podcast oder überall anders freizuschalten. Dauert keine 60 Sekunden und ab dann erscheinen alle alten und neuen Interviews jeden Donnerstag ganz automatisch in deiner App. Würde mich freuen, wenn du an Bord kommst. Vielleicht hören wir uns also im Red Race Studio. Ansonsten nächsten Dienstag hier an Ort und Stelle zur nächsten Folge im Radio.